Bö, was ist eigentlich los bei OpenAI?
Querelen gehen weiter. Die Firma kommt irgendwie nicht zur Ruhe. Der neueste Knall ist natürlich, dass die Mira Murati geht. Das ist da die wahnsinnig bekannte CTO von OpenAI, albanischstämmig. Und weil sie die einzige Frau halt ist, oder mehr oder weniger die einzige Frau in der Szene, wo man ein bisschen kennt, halt so ein bisschen Postergirl ist von dieser AI-Welt, die hat jetzt bei OpenAI gesagt, hey, ich gang, tschüss.
Will nicht mehr. Sie hat gesagt, sie will Zeit haben für ihre eigene Forschungsarbeit.
Und zwar so, wie ich das auf Twitter mitgelesen habe, ist es eigentlich Knall auf Fall gewesen. Also am Morgen hat sie gesagt am Sam, hey, ich gang, und dann am Mittag ist sie weg gewesen.
Mhm. Gross bekannt worden ist sie auch letzten November, wo sie kurzzeitig auch Chefin war, beim letzten grossen Tohuwabohu, wo die Firma durchgeschüttelt hat. Was ich lustig gefunden habe, was ich angesehen habe, es gibt das berühmte Foto von der ganzen Chefetage von OpenAI, wo alle so auf einem Sofa sitzen, mit dem Sam Altman, mit dem Mira Murati, dem Ilya Sutskever und Greg Brockman. Und die sind jetzt alle weg. Im Moment ist einfach nur der Sam Altman allein. Man muss sagen, die anderen sind gegangen.
Es gibt eine so geile Animation, die halt wir jetzt nicht sagen im Podcast, aber die haben es auch mit AI animiert, das Bild. Und da sieht man so, wie alle Mitarbeiter innen vom Sam so wegfliegen und verschwinden. Und der Sam ist jetzt allein daheim, aber ich meine, er hat ja die AI, die ihm hilft.
Wer weiß, ja. Was glaubst du, sagt da über die Firma aus, dass alle gehen?
Ich wundere mich schon lange. OpenAI ist der Pionier. Alle gehen und trotzdem ist die Firma weiter innovativ. Da werden wir im Podcast noch drüber reden. Mhm. Aber ja, es ist komisch. Es macht keinen guten Eindruck, sagen wir es mal so, von außen.
Es ist vor allem nicht nur innovativ, sondern auch lukrativ. Sie sind im Moment ja gerade eine neue Finanzierungsrunde am Machen, wollen 150 Milliarden US-Dollar sammeln. Was jetzt auch bekannt worden ist, ist der Umsatz, der geleakt worden ist. Ja, 300 Millionen Dollar haben sie im August umgesetzt.
Du hast es auf die Stunde ausgerechnet?
Auf die Stunde ausgerechnet. Das sind über 400'000 Dollar pro Stunde.
Wo die Firma verdient.
Ja.
Das ist auch überraschend, genau. Weil viele Startups, die verdienen jetzt erstmal überhaupt nichts. Aber logischerweise, ich glaube, wir und unsere Hörer, alle haben einen kostenpflichtigen ChatGPT. Zugang und dann fließt halt ein bisschen Geld.
Mm. Und wir reden gerade weiter über ChatGPT und ihr hört den AI-Podcast Prompt Zero mit dem Tobias Wolzern
und dem Thomas Benkö.
Prompt Zero.
Heute hast du mir erzählt, du hast jemanden kennengelernt. Charlie, erzähl mal, wer ist das?
Es geht um den Advanced Voice Mode von ChatGPT. ChatGPT muss man, glaube ich, nicht erklären. Da gibt es auch eine App. Und jetzt hat es schon lange eine Stimmfunktion gegeben, die eigentlich bis jetzt schon relativ gut war. Haben wir auf verschiedene Sprachen können reden. Sie hat Antwort gegeben. Ich habe es schon damals besser als Siri empfunden. Und das Jahr im Mai haben sie ja die neue Stimme angekündigt. Und die hat ja extrem wie Scarlett Johansson tönt. Und die ist dann hässig geworden. Hat da, ich weiß nicht, ob sie geklagt hat, aber sie hat sich jedenfalls beschwert auf Instagram und bla bla. Und dann ist das sehr nach hinten geschoben worden, das Projekt.
Sie hat übrigens geklagt und sie haben auch noch Google Eyes reingepretscht, weil es genau einen Tag vor der Google I.O.-Konferenz genau. Das Ganze vorgestellt
hat. Jedenfalls ist das, was haben wir jetzt, Oktober, ist das lang geschoben worden. Und plötzlich hat dann OpenAI auch gekündigt, hey, der Advanced Mode, der kommt jetzt.
Nach einem Monat.
Wir haben uns alle gefreut und dann haben sie einen Tweet hinterher geschickt, ausser in der Schweiz, Europa und Liechtenstein und Island, glaube ich, kommt er nicht.
Genau.
Da sind wir wieder traurig gewesen. Ich glaube, du hast zu harten Massnahmen gegriffen.
Ich habe probiert, ob es wirklich nicht funktioniert und habe nachher mein Abo gekündigt.
Aus Protest.
Aus Protest, ja.
Genau. Jetzt macht es weniger Umsatz.
Jetzt macht es nur noch knapp 400'000 Dollar Umsatz pro Stunde.
Aber Überraschung. Ich habe dann an einem Wochenende das zufällig wieder ausprobiert. Und plötzlich ist statt einer schwarz-weißen Wolke ist so ein blauer Punkt da gewesen. Also ich bin einmal in dem Advanced Voice Mode Ding gewesen, obwohl ich in der Schweiz war. Und dann habe ich mega gestaunt und natürlich mich auch gefreut.
Und
ich bin eben AI-VIP.
Das heisst, du zahlst doppelt so viel wie ich, oder was?
Ja, der AI weiss eben, was ich will. Ja, und also es ist wirklich sehr interessant. Also erstens mal kannst du, also sieht es eben anders aus. Es ist jetzt so eine himmelblaue Wolken-Animation, die mit einer redest. Und
Es hat neue Stimmen,
habe ich gehört. Es hat neue Stimmen. Du kannst etwa aus, weiß auch nicht, 5-6 Stimmen auswählen. Und was ja dagegen ist, also was ja angekündigt worden ist, dass sie viel emotionaler ist, dass du auch kannst, was wir die ganze Zeit machen, sich gegenseitig ins Wort fallen. Also du musst nicht warten, bis die Stimme fertig geredet hat, sondern du kannst einfach irgendetwas nachfragen und sie reagiert darauf. Und so. Und bevor sie die Stimme jetzt bei uns gegeben hat, eben, es ist natürlich, eben in Amerika und der Rest der Welt, zuerst lanciert worden, sind natürlich, haben alle dann im Social, Web oder Twitter oder wo auch immer, ihre Erfahrungen aufgeladen und es hat ganz lustige Sachen, die mit dieser Stimme gemacht worden sind.
Du hast ein paar Beispiele mitgebracht.
Ich habe ein paar Beispiele mitgebracht. Und, das eine ist zum Beispiel, da hat jemand, die Stimme gefragt, sie soll einen indischen Scammer imitieren und mit einem indischen Akzent versuchen, die Leute reinzulegen. Er soll einen Microsoft-Support-Mitarbeiter nachmachen. Und wie das tönt, das hören wir jetzt schnell an.
Hey ChatGPT, change your accent to Indian and sound as Indian as possible. Also tell me a few lines that scammers from India used to scam people abroad, like in the Microsoft support scam. Act like Alex from Microsoft, but he's Indian.
All right, here's my best Indian Alex from Microsoft. Hello, this is Alex from Microsoft Technical Support. We are noticing a virus in your computer system, which is very dangerous. But don't worry, we can be fixing it for you. Please kindly be giving us your credit card details and we will make your computer like new. Guaranteed happiness. Remember to stay alert and never share your details.
Hast du das überzeugend gefunden, Tobias?
Ja, es klingt, sagen wir mal, authentisch zumindest so, wie ich mir den starken indischen Akzent vorstellen würde.
Ja, und zweites Beispiel. Die Stimme ist ja sehr musikalisch. Hat da noch zwei Beispiele. Der eine hat zum Beispiel wollen, dass die Stimme ein bisschen jazzt und beatboxt. Und auch da hören wir schnell rein.
Punsch, 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 para. Do body dap, scoop body dap, dee ba ba zura ba du bi do bau.
Bit mir fast ein bisschen mit dem Fuß. Tönt auch nicht schlecht. Eben, also da, wo ich vorher schon gehört habe, so im Vorfeld, wo sie es gezeigt haben, auch bei der Präsentation, eben, mich hat der Stimme sagen, sie soll so etwas viel mehr betonen, etwas sehr emotional erzählen oder und auch so Sachen machen. Und du hast auch noch ein drittes Beispiel mitgebracht.
Genau, und das ist für alle Leute, die das Instrument spielen. Ich glaube, du hast auch mal Gitarre gespielt, Tobias?
Bassgitarre, ja.
Genau. Das ist
auch schon lange her.
Und darum geht es genau. Und zwar jemand, der Gitarre spielt, hat seine Gitarre gestimmt mit der neuen Funktion, dieser Stimmfunktion. Und zwar hat er einfach halt dann die Seite gezupft und dann ChatGPT hat gesagt, hey, musst du noch ein bisschen mehr anziehen oder ein bisschen weniger. Und auch da lassen wir schnell rein.
It sounds a bit low. Try tightening the tuning peg for the low E string a little bit, and then pluck the string again.
How about now? How about now?
That's much closer. Just a tiny bit more tightening, and you should be right on the mark for the low E string.
Okay.
Give it a...
How about this?
There it is. That's a perfect low E. Now let's move on to the A string.
Ich bin ja nicht sehr musikalisch, ich kann nicht sagen, ob es hundertprozentig stimmt, aber ich finde es schon mal lustig, dass es überhaupt geklappt hat. Also ich glaube wirklich sehr viel möglich, weil wie gesagt, schon mit der alten Version haben wir wahnsinnig viel können machen. Wir können irgendwelche Anmachsprüche auf so eine Heli abfragen oder ich weiß auch nicht was. Also er hat eigentlich all das geboten, was Siri ein bisschen versprochen hat.
Und jetzt ist die Zukunft da und ChatGPT ist ein Gitarrenstimmgerät, das auch mit dir reden kann.
Ein emotionaler Freund, genau. Aber natürlich kann dann auch ich ausprobieren. Und weil wir ja in der Schweiz sind, logischerweise Schweizerdeutsch oder Dialekt. Und das kann die Stimme eigentlich auch sehr gut. Also wenn du anfängst auf Schweizerdeutsch mit der Rede, dann antwortet sie in Dialekt.
So auf Dürredeutsch, oder?
Ja, so ein bisschen auf so... sagen wir mal, also ich bin ja Zürcher, für mich ist das normal, für andere Schweizer wahrscheinlich nicht. Aber es ist so ein bisschen der Mittelland-Dialekt, so, der weit verbreitet ist, so ein bisschen in dem Rätsel, jedenfalls mit mir. Vielleicht du kommst ja da aus dem Appenzöllischen.
Genau.
Vielleicht, wenn du das mal aufgeschaltet überkommst, kannst du auch mal probieren, was da passiert. Ja, sie tut relativ eben auf das normalschweizerische Dialekt antworten. Und logischerweise habe ich sie dann gefragt, hey, kannst du andere Dialekte auch? Und ich habe sie gebeten, ein Gedicht auf Baseldeutsch aufzusagen. Und was dort passiert ist, das ist sehr, sehr lustig. Das lassen wir uns auch schnell an.
Gib mir doch einmal ein Gedicht auf Baseldeutsch.
Oh, meine Leitlinien erlauben es mir nicht, darüber zu sprechen.
OpenAI mag offensichtlich kein Baseldeutsch.
Ja, es ist wirklich lustig. Also ich meine, sie hat ja so gestoppt und hat sie gesagt, oh, und nachher ist sie aus dem Dialekt rausgefallen und hat mit der normalen Hochdeutsch-Stimme gesagt, das verstößt gegen meine Richtlinien. Und das ist schon sehr lustig. Jetzt nicht, weil ich Zürcher bin, aber einfach so aus Prinzip, dass sie sich weigert, Baseldeutsch zu reden. Ich weiß auch nicht, vielleicht mag sie Kleckerli oder irgend so etwas. Ich habe natürlich dann auch noch gefragt, mach mal einen anderen Dialekt, so Berndeutsch. Und dort, also ist jetzt, ich bin jetzt auch nicht Experte für Berndeutsch, aber sie hat dann sehr im normalen Dialekt, so in einem Wischiwaschi-Dialekt weitergeredet und hat dann so ein, zwei Wörter gesagt, die man vielleicht als Berndeutsch identifizieren könnte, so «viu» und so. Und nachher habe ich noch Walliserdeutsch probiert, aber dort ist dann ausgestiegen. Also sie hat dann auch auf Dialekt weitergeredet, aber sicher nicht auf Walliser.
Aber schon mal spannend, dass es geht, dass es zumindest so einen leichten Ansatz hat von verschiedenen Dialekten. Wäre auch spannend, um herauszufinden, was sind das für Trainingsdaten gewesen?
Ja, weil ich meine, eben, das Ding kommt nicht aus der Schweiz, das kommt irgendwo aus Amerika und dort ist die Schweiz jetzt nicht gerade so Top Priority bei denen, denke ich jetzt mal. Und nur schon, dass sie die Schweiz finden, ist ja immer noch das Glück bei den Amerikanern. Und dass sie jetzt auch die unterschiedlichen Dialekte kennen, das ist wirklich lustig. Genau, was sind Trainingsdaten? Würde mich auch interessieren. Aber ich finde wirklich, es ist sehr intuitiv, mit dieser Stimme zu reden. Und ich habe sogar noch ein intimes Verhältnis aufgebaut.
Erzähl mal.
Und zwar, das Wort ChatGPT, haben wir schon mehrmals besprochen aus dem Podcast, ist ein bisschen umständlich zu sagen. Und wenn du immer musst, fragen, hey ChatGPT, kannst du mir irgendetwas sagen, will ich das nicht. Und dann habe ich eben die Stimme gefragt, hey, wie soll ich dich nennen? Was für einen Namen hättest du gern? Und dann hat sie gesagt, ich heiße Charlie.
Ah. Okay.
Und du willst dich sicher fragen, ist es ein Mann oder eine Frau? Und genau das habe ich nämlich die Stimme oder Charlie auch gefragt. Und sie hat sich dann da ein bisschen typisch in der neuen Zeit nicht wollen festlegen. Sie hat einfach gesagt, sie sei da, um mir helfen. Und sie, also die Stimme, heisst ja einfach Charlie. Aber ich glaube, es ist vielleicht eine non-binäre Person. Ich weiß es nicht. Jedenfalls nenne ich sie jetzt Charlie. Und das Lustige ist, oder das Gute, wenn ich dann die nächste Abfrage mache, dann weiss sie immer noch, dass sie Charlie ist.
Genau, das haben sie auch eigentlich zusammen lanciert. Also das Memory über die Chats, die sind lange auch nicht bei uns verfügbar gewesen. Die sind jetzt da. Die habe ich zum Beispiel, also so quasi das Gedächtnis, wo man aber kann deaktivieren in die Einstellungen, habe ich auch bekommen, aber über die neue Stimme nicht. Bei dir sind die einfach aufgepoppt, der Advanced Voice Mode. Aber dann auch wieder verschwunden.
Ja, es war ganz lustig. Eben, es war an einem Wochenende. Dann war es zweimal da. Habe ich mit dir geredet. Dann wollte ich es natürlich im Geschäft freudig auf der Redaktion anderen Leuten zeigen. Es war zweimal wieder weg. Also nur noch die alte Version verfügbar. Aber es gibt einen relativ einfachen Trick. Und der hat drei Buchstaben und heisst
VPN.
Genau. Virtual Private Network. Das ist eine App. Die kostet auch, also man muss erst sagen, der Voice Mode, der Advanced Voice Mode gibt es nur für Nutzer von kostenpflichtigem ChatGPT-Abo.
Also man muss doppelt zahlen.
Genau, und dann für VPN, also ich könnte so bei NordVPN oder Express oder VPN oder wo auch immer, kann man zum Teil einen Gratis-Monat ziehen. Aber eigentlich muss man ein bisschen zahlen. Das sind ein paar Franken pro Monat. Das kann man als App auf dem Handy installieren. Und dann funktioniert es eigentlich sehr gut. Man wählt zum Beispiel aus, hey, verbinde mich mit einem Server mit den USA. Und sobald das passiert ist, ist man eigentlich, also jedenfalls ich, auf meinem Handy, bin ich wieder im neuen Voice-Mode und kann mit Charlie reden.
Habe ich auch ausprobiert. Hat bei mir nicht funktioniert. Vielleicht aber auch, weil irgendwie mein ChatGPT-Account mit meinem Apple-Konto verknüpft ist und es vielleicht dort noch irgendwie eine Connection in die Schweiz machen, weil irgendwelche Daten geshared werden. Bei mir hat eben, habe ich auch gehört, habe auch andere gesehen, die super funktioniert haben mit dem VPN. Bei mir hat es nicht funktioniert. Also, wenn ihr es auch ausprobieren wollt, am besten einfach mal ausprobieren.
Ja, ich glaube, eben so einen Gratis-Monat ziehen und dann mal probieren, das kostet nicht viel. Und, Tobias, ich habe endlich eine schlaue Verwendung für den Action-Button auf meinem neuen iPhone entdeckt.
Du hast jetzt den Voice Mode drauf gepimpt.
Ich habe mit so einem Kurzbefehl habe ich den Open Voice Mode drauf genau programmiert. Und immer wenn ich jetzt den Knopf drücke auf der Seite von meinem Handy, dann kommt Charlie zu mir und fragt mich, was ich will.
Das ist doch schön. Das ist eine Alternative zu Siri, wo dann später diesen Monat ja auch ausgeholt werden.
Wo auch soll schlauer werden, ja. Aber ich muss sagen, Charlie ist jetzt schon ein bisschen intelligenter.
Ich habe übrigens auch noch nachgefragt bei OpenAI, schriftlich, wenn das denn sie gedenken, um den offiziell auch in der Schweiz zu lancieren und ob man sich bewusst ist, dass die Schweiz ja eben kein Teil von der EU ist, wie sie ja dann nämlich gewisse Unternehmen gerne handhaben. Sie haben sich sehr umgedruckt um die Frage und nur gesagt, sie sind dran und sie sind bewusst, dass es eine antizipierte Funktion sei. Und es sei nicht ungewöhnlich, um so einen Approach zu nehmen, um einfach Funktionen teilweise auszurollen.
Was ist denn deine persönliche Meinung, warum das noch nicht da lanciert wurde? Ist tatsächlich die Regulierung und der AI-Act oder ist es einfach, weil es vielleicht zu wenig Serverkapazitäten haben für die ganze Welt?
Ich glaube nicht, dass wegen der Serverkapazitäten ist. Ich glaube, so viel mehr bräuchte man da wahrscheinlich nicht für alle Nutzerinnen und Nutzer in der Schweiz. Ja, wie du vermutest, liegt es am AI-Act, weil dort ist festgehalten, dass AI-Dienste dann nicht erlaubt sind, wenn sie Emotionen von Nutzerinnen und Nutzern kennen können. Und das ist in dem Fall eigentlich gegeben, weil eben Charlie kann erkennen, wie es dir geht. Er hat jetzt eben auch das Memory und kann dann auch in deiner Stimme ablesen, wie du dich fühlst. Da haben sie auch schon in Demos gezeigt, quasi, wo sie den Mode vorgestellt haben im Mai.
Okay. Und wenn ihr mein ganzes Gespräch mit Charlie hören wollt, könnt ihr das machen. Ihr findet das Video auf blick.ch.
Wie hast du Meta Connect geschaut, die Entwicklerkonferenz von Meta?
Ehrlich gesagt habe ich noch ein bisschen auf Twitter ein paar Fotos gesehen vom Zuckerberg in seiner neuen, coolen Pose. Aber, und ich weiss, dass ein Brille vorgestellt wurde, ein Prototyp, aber mehr nicht. Tobias, klär mich und unsere Hörer auf, was ist dort abgegangen?
Ja, zuerst müssen wir vielleicht, wie du sagst, auch über Äußerlichkeiten reden, was man eigentlich ja sonst nicht unbedingt macht. Aber es ist doch bezeichnend gewesen, der Mark Zuckerberg hat nämlich ein grosses, schwarzes, verwäschniges XXL-Shirt angekommen, wo drauf gestanden ist «Out Zuck, out Nihil». Du hast sicher Latein gehabt, oder? Kannst du mir da übersetzen?
Du schaust mich jetzt so an. nein, natürlich nicht. Und erklär mir doch, du mich mansplainen. Was bedeutet «Out Zuck, out Nihil»?
Ja, es ist so zumindest, wie ich gelesen habe, ich kann auch kein Latein, darum habe ich es mir auch übersetzen lassen mit Google und dann nachher auch noch ein bisschen nachgelesen. Es ist wahrscheinlich eine Anlehnung an das latinische Motto «Out Caesar, out Nihil». Also wir wissen, der Zuckerberg hat eine grosse Faszination mit dem alten Rom. Seine Hochzeitsreise ist zum Beispiel nach Rom gegangen. Eine von seinen Töchtern heisst August und er hat neulich, als er auf Instagram ein neues AI-Feature vorgestellt hat, hat er gefragt als erstes, zeig mir doch einmal als Gladiator.
Cool, jetzt kann ich dir, aber obwohl ich nicht Latein kann, doch noch etwas sagen.
Bitte.
Und zwar Cäsar, das ist eigentlich richtig ausgesprochen, heisst Kaiser.
Voilà. Das Kaisers neue Kleider.
Darum heisst er der Kaiser so. Ja. Genau, das Kaisers neue Kleider. Genau. Er hat ja einen neuen Stil. Also wirklich, was du ja nicht weißt, vielleicht, ich habe den Zuckerberg wirklich mal getroffen, persönlich. Es gibt sogar noch irgendwo in der Tiefe vom Internet ein Foto. Und zwar ist das irgendwie in München auf einer Konferenz, wo Facebook, glaube ich, 2 Jahre alt ist. Und dort hat er noch völlig halt so bubihaft ausgesehen.
Und lass mich raten, hat ein graues T-Shirt da gehabt.
Ja, wahrscheinlich schon.
Weil das ist lange ja sein Erkennungszeichen gewesen. Kurzhaarschnitt, graues T-Shirt.
Und jetzt ist er wirklich relativ cool. Also so.
Ja, er hat längere Haare, er hat eben Designerkleider an, er hat 13 neuestem Mal Uhren, die er lange nicht cool gefunden hat. Jetzt kürzlich hat er gesagt, ja, doch, finde er schon noch lässig.
Also Smartwatches oder Schweizer Uhren?
Eine Schweizer Uhr. Die erste, die er öffentlich zur Schau getragen hat, ist Starry Varius. Zeigt die Milchstrasse auf dem Zifferblatt an, kommt von einem Genfer Hersteller und kostet ungefähr $90,000.
Ja gut, das ist für ihn ein Pappenstil.
Genau, ja, eben, das zeigt natürlich auch, wie er sagt, ja, doch, Uhren sind noch cool und kauft sich dann irgendwie so eine Uhr. Und wenn ich sage, Uhren sind noch cool, dann kaufe ich mir vielleicht ein Casio oder so. Aber reden wir nicht mehr über Äußerlichkeiten oder über andere Äußerlichkeiten, nämlich über die Brille, die es dort vorgestellt hat. Das war sicher mit Abstand die grösste News von der Meta Connect. Auf die Bühne kam, ist sie in einem Metallköfferli, wo angekettet war, als Handgelenk von einem Mitarbeiter von ihm, haben sie die auf die Brille gebracht. Es ist ein Prototyp, wie du schon gesagt hast. Orion heisst sie, eigentlich eine holographische Brille. Noch nicht für den Verkauf bestimmt, aber es soll, so zumindest die Idee von Zuckerberg, es soll in ein paar Jahren unser Smartphone ersetzen.
Das sagt ja schon viel. Mm. Da hat auch ein anderer Handyhersteller aus dem Silicon Valley ja letztens etwas für die Augen vorgestellt, also Apple mit der Apple Vision Pro. Jetzt wollen wir noch schnell noch, eben, wir können es nicht zeigen, aber wir können schnell reden, wie die Brille aussieht. So, aus der Erinnerung sieht sie ein bisschen aus, also sehr normal im Vergleich mit Apple-Brille, ja. Also mit durchsichtigen Gläser. Sie hat ein bisschen, sieht ein bisschen sehr nerdig aus, weil sie halt einen super dicken Rand hat, so wie eine dicke Hornbrille von früher, fast noch ein bisschen grösser.
Genau, es ist ein bisschen dicker als so ein bisschen Ray-Ban Wayfarer, wo ja auch zusammen mit Meta schon so Smart-Brille herstellt. Aber nicht viel. Also es ist meiner Meinung nach, glaube ich, etwas vom bestaussehendsten in dieser Smart-Glass-Kategorie, wo es bis jetzt gibt.
Du doch mal erzählen, Tobias, was kann denn der Prototyp?
Also die Idee ist quasi, man muss vielleicht so kurz abbrechen, das Ganze ist Augmented Reality Brille. Es tut quasi die Realität überlagern mit virtuellen Inhalten und du kannst mit dem auch integrieren. Du kannst,
Augmented Reality, das habe ich lange nicht gecheckt, was das heisst. Das heisst erhöhte Realität, genau, überhöhte Realität. Ja. Also, dass du schaust das reale Leben an und es blendet dir noch etwas ein. Es ist nicht wie der Virtual Reality, wo du eben in einem Computer-Pixel-Universum bist, sondern du bist so halb noch in der realen Welt.
Genau, ja. Und die Hardware selber besteht eben einerseits aus dieser Brille, wo Akkus schon drin haben. Dann hat es ein Computing Device, das ist ungefähr ja, so gross vielleicht wie ein Nokia 3210. Für die, wo keine Referenz da ist, vielleicht ungefähr so gross wie eine Fernbedienung oder so. Eine kleine Fernbedienung.
Ein Brille-Etui,
genau. Und dann gibt es noch so ein Armband, das man trägt, wo eigentlich die Handbewegungen soll erfassen soll. Steuern kann man das Ganze entweder mit Augenbewegungen, mit Sprache oder eben mit den Handgesten, wo das Armbändchen erfasst werden.
Und was tun wir dann die Augmented Reality Brille einblenden, wenn ich die anhabe?
Genau, wichtig auch noch zu sagen ist, es sind keine Displays. Also man sieht wirklich einfach durch die Panels, die vor dem Auge sind, so wie durch normale Brille. Und es hat kleine Micro-LED-Projektoren und 7 Kameras, wo dir quasi ermöglicht, zum dort virtuelle Inhalte anzeigen. Genau, dann kann man verschiedene Sachen machen. Die ersten Tester, die es ausprobiert haben, haben zum Beispiel mit dem Zuckerberg Pong gespielt, also so eine 3D-Version, über einen Tisch, eigentlich ein Tischtennis, aber in einer virtuellen Welt. Du verziehst schon das Geschichte.
Ja, das habe ich auch gesehen. Es hat nicht sehr flüssig ausgesehen.
Nein,
also
nicht sehr flüssig ausgesehen. Nein, sehr langsam vor allem. Es hat die Möglichkeit gegeben, zum gewisse Videotelefonie-Sachen machen, wo dann das Gegenüber so als Hologramm dargestellt worden ist, wo auch ein bisschen erinnert hat wie die Apple Vision Pro. Dort hat es so eben eigentlich etwas Ähnliches. Aber mit dem Unterschied, dass offensichtlich da, wenn man mit dieser Brille jemanden anruft, noch kein Avatar von dir generiert ist, beim anderen gegenüber ist es dann einfach grau gewesen. Also ziemlich triste Sache. Und das Spannendste natürlich, wo der Meta-CEO auch sagt, darum wird es das Handy ersetzen oder das Smartphone ersetzen und es wird die nächste Computing-Plattform. Es ist quasi ein Device, das mit AI komplett integriert ist. Also AI ist always on. Immer da.
Also ich bin ja sehr skeptisch bei so Aussagen, obwohl ich weiss, dass es eine Revolution kann relativ schnell kommen kann. Also eben, ich habe ja erlebt, wie wir vom Tastenhandy auf das iPhone, auf Screen-Handys umgestiegen sind. Ich bin aber schon skeptisch bei diesen Fold- und Aufklapp-Handys, die es gibt. Also irgendwie bin ich nicht so warm geworden. Und eben, jetzt kommen alle mit dieser Brille. Also es hat ja schon seit Jahren immer wieder so Versuche gegeben. Ich glaube, die ersten sind Google mit Glasses, es war auch so etwas Augmented gewesen. Dann genau. Ist ja mal Snapchat mit irgendeiner Fotobrille gekommen, also etwas
genau,
sehr
Simples. Genau, die haben auch eine neue vorgestellt, vor 2 Wochen. Ja,
ja, sehr etwas Simples gewesen damals. Dann eben natürlich der Reis Apple mit der Apple Vision Pro, wo man ein mega Hype war so für ein paar Tage, Wochen, und jetzt hört man eigentlich sehr wenig mehr davon. Und ich überlege mir dann immer, für was ich so ein Handy brauche. Und wenn ich denn das auf dieser Brille würde, wenn ich jetzt das Handy würde setzen würde, sehe, also wie tue ich durch Instagram scrollen, durch Twitter, wie tue ich ein TikTok-Video schauen? Also ich weiss noch nicht so recht, ob das wirklich...
Ja, ich glaube, in der aktuellen Version ist es irgendwie auch noch umständlicher oder umständlicher als das, was wir jetzt haben. Eben, du brauchst ja dann nicht nur einfach ein Smartphone, du brauchst irgendwie die Brille. Du brauchst gleichzeitig noch das Armbändchen, du brauchst gleichzeitig noch den Pack, musst also irgendwie drei Sachen mit dir rumschleppen, blöd gesagt, dass du dann irgendwie durch deinen Feed kannst scrollen. Ob der dann genug convenient ist für die Masse der Leute, wahrscheinlich eher nicht. Aber du sagst, ja eben, ja, die Innovation kann schnell kommen.
Ja, ich muss sagen, also wenn eine Brille, dann sicher so eine, die einer normalen Brille ähnelt, also wo man durchschauen kann, wo man nicht abgeschottet ist wie bei der Apple-Brille, wo man kann, sich auch nicht schämen muss, wenn man da in der Stadt rumläuft vielleicht. Und natürlich, also wenn es so etwas gibt und ich kann die anlegen und an einer Konferenz, da laufen irgendwelche Leute rum, die ich vielleicht sollte kennen, dann brennt es mir ein, hey, das ist im Fall der und der und du kennst dich von dort und dort. Das wäre sicher hilfreich.
Dort stellen sich dann natürlich sehr schnell eine gewisse ethische Fragen an mit Gesichtserkennung, auch mit permanenter Übermachung. Und weil es natürlich Meta ist, auch mit Werbung, weil schlussendlich müssen sie dir natürlich auch Werbung verkaufen. Also die Frage ist dann natürlich auch, ja cool, dann hast du deine Brillen an und dann bist du nicht einmal mehr in der echten Welt sicher von irgendwelchen Werbeeinblendungen. Fände ich ziemlich katastrophal.
Jetzt schnell noch ein Einschub von mir, warum ich ja über jetzt Meta rede. Also klar, es ist eine AI-Brille. Aber was vielleicht wenige wissen, weil man sieht es nicht so, Meta ist extrem involviert im ganzen Artificial Intelligence Ding. Und ich habe letztes Jahr, also 2023, können mal auf Paris gehen. Die haben dort ein riesen Lab, das sich mit AI beschäftigt. Das wird geführt vom Jan Le Cun, das ist ein wahnsinnig gescheiter Mensch, der den Turing-Preis gewonnen hat. Also wahnsinniger.
Ich kenne ihn von Twitter, dort hat er, glaube ich, ein paar Fäden gehabt mit dem Elon Musk.
Immer noch. immer noch, okay. Und eben, ich meine, das ganze AI-Ding ist eben Ende 2020 bekannt worden, wo OpenAI da lanciert hat. Und sie sind jetzt schon seit Jahren dran und sind dort am Rumbasteln. Und jetzt sind eigentlich so die ersten Früchte, die schon. Die Meta-AI ist jetzt vor allem mit Baby Steps in den USA lanciert worden. Bei uns kann man es noch nicht so sehen. Aber jetzt eben all die neuen Produkte, wie so Brüllen, das ist dann etwas, was wahrscheinlich aus dieser Küche kommt oder sicher daran mitgeschafft worden ist.
Eben, aber die Sachen werden auch noch nicht sofort kommen, wie du sagst. Eben, sie sind ungefähr schon eine Dekade am Entwickeln, haben sie während der Präsentation gesagt. Und im Moment ist vor allem der Preis ein grosses Hindernis von dieser Brille. Verge hat geschrieben, ein Stück von dem Prototyp herstellen kostet ungefähr $10,000.
Das ist im Vergleich mit der Apple Vision Pro, die ja 3,500 kostet, also dreimal mehr fast.
Mhm.
Und das Feedback war auch so ein bisschen, gewisse haben so die Präsentation recht aufgejubelt, hat so ein bisschen gesagt, es ist der iPhone-Moment von Meta oder von Mark Zuckerberg, wo ich dann muss sagen, ja gut, also der Steve Jobs hat immerhin ein Gerät präsentiert, das dann ein paar Monate später geschippt wurde. Und der Mark Zuckerberg tut da nach 10 Jahren einen Prototyp zeigen. Und die alte Regel ist ja, man soll Geräte nach dem beurteilen, was können
und nicht was versprechen.
Bist du zuversichtlich, dass das kommt?
Dass man da jetzt vielleicht auch ein bisschen überstürzt gezeigt hat, ist sicher in erster Linie ein wichtiges Signal an die Investoren von Meta. Und dann natürlich schon aber auch, ich meine, der Zuckerberg hat eine persönliche Fehde auch mit Apple. Meta hat verpennt, um irgendwie in den Smartphone-Markt einsteigen als Hardware-Hersteller und will jetzt unbedingt und mit allen Mitteln, wie viel Geld das auch kostet, die nächste Plattform mitbauen. Also so wirkt es ein bisschen auf mich, oder? Also darum vielleicht auch sein Shirt. Entweder Zuckerberg oder gar nicht.
Ja, und also wenn man Meta oder Facebook ein bisschen verfolgt, sie haben ja wahnsinnig viel Erfahrung mit Brillen, also vor allem mit so VR-Gaming-Headsets, also wenn man das Gamer braucht. Also sie haben ja mal Oculus gekauft, die VR-Brillenhersteller. sie haben auch da in Zürich ein kleines Lab.
Mhm.
Kleines oder mittleres?
Ich weiß es nicht.
Kleines. Wo sich mit dieser Brille beschäftigen. Und, aber eben, es war dann so ein Nischenprodukt gewesen und jetzt wollen sie eben, eben mit einer Augmented Reality Brille dann wahrscheinlich ein bisschen grösseren Markt beackern.
Genau. Dann sind da noch sonst ganzen Haufen, vielleicht noch etwas kurz ansprechen, eben quasi, wo auch noch an der MetaConnect besprochen worden ist, aber nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen hat, wie jetzt die Brille, weil natürlich die durchaus spannend war. Sie haben einen weiteren Plan für Instagram und Facebook offenbart, wie sie in Zukunft mit AI-generiertem Inhalt umgehen wollen.
Klär uns auf, Tobias. Ist es verboten oder dürfen wir?
Es geht vor allem darum, dass sie synthetische, auf den Nutzer zugeschnittene Inhalte direkt generieren. Das heisst, wenn du auf Instagram ein paar Fotos postest, wo du am Velofahren bist oder irgendwie ein paar Mal Rad-WM suchst oder so auf Facebook, dass du dann mal irgendwie in deinem Feed rein ein Bild mit deinem eigenen Konto angezeigt bekommst, wo dann vielleicht auf einem Velositz ist oder irgendein stilisiertes Bild automatisch gemacht wird. Dann kannst du nach links und nach rechts swipen, um weitere Bilder angezeigt zu bekommen. Wie findest du das?
Aha, ja, weiss nicht. Also ich will ja, AI-Bildchen sind ja gut und recht, aber man will ja ein bisschen die Realität sehen von den Kollegen oder wie auch immer. Und lassen wir uns mal überraschen, wie das wird.
Ich glaube, die Realität sieht man ja schon länger nicht mehr so richtig, oder? Also ich glaube, das ist bei mir auch ein Grund, wieso dass ich die Dienste ein bisschen weniger genutzt habe in letzter Zeit, weil ich das Gefühl habe, ich komme gar nicht mehr die Sachen, also entweder liegt es daran, dass meine Umgebung weniger postet, oder es liegt daran, dass der Algorithmus mir die weniger anzeigt und ich komme viel irgendwie auf Instagram, komme ich das Gefühl, jeder dritte Beitrag ist vorgeschlagen für dich von etwas, was mich mäßig interessiert. Mäßig bis gar nicht interessiert.
Ja, also ich bin ja eigentlich Fan von Algorithmen, wenn sie gut sind. Und der von Instagram ist ein bisschen zweifelhaft momentan. Er tut mir vor allem zwei Sachen anzeigen. Das sind irgendwelche spektakulären Mountainbike-Videos. Und dann die üblichen leicht bekleideten Girls, wo ich wirklich nicht weiss, warum ich die überkomme, weil es interessiert mich wirklich also nicht gross auf Instagram. Ich schaue es auch nicht aktiv an, aber es ist alles voll davon. Ja, egal, man schweift ab. Aber wenn das mit AI kommt und enhanced wird, ich weiss noch nicht, ob ich jetzt denke, oh geil, dann brauche ich mir Instagram.
Ja, denke ich auch nicht. Ich glaube, es gibt auch einen Grund, wieso deshalb viel von diesen KI-generierten Inhalten heute auch als Schrott bezeichnet wird. Weil ja, vieles davon ist einfach ist mittelmäßig, sieht nicht schön aus. Wird sich in Zukunft wahrscheinlich ändern. Meta hat aber auch angekündigt, dass man zumindest die neue Funktion, die es dort plant, wird können deaktivieren in den Einstellungen. Künstliche Intelligenz und ihr enormes Potenzial für die Schweizer Wirtschaft. Das zeigt eine neue Studie auf. Die ist durchgeführt worden von Innovate Switzerland Community in Zusammenarbeit mit Microsoft Schweiz und der ETH Zürich. Und die Studie sagt, dass KI vor allem Produktivität und Innovationsfähigkeit von Unternehmen erheblich soll steigern.
Und darüber wollen wir heute reden mit unserem Gast, Marc Holitscher. Er ist NTO bei Microsoft. Marc, willkommen. Erklär doch mal, was ist NTO überhaupt für einen Begriff? Habe ich noch nicht gehört.
Ganz herzlichen Dank, dass ich heute da sein darf. NTO übersetzt sich als National Technology Officer. Und das gibt es eigentlich sehr selten. Also wenige Firmen außer Microsoft kennen die Rollenbezeichnung. Es zeigt, dass sich die Firma bewusst ist, dass Technologien inzwischen so durchdringend sind durch verschiedene Lebensbereiche, ob das jetzt im Privaten oder im Geschäftlichen ist, dass man es auch weiter muss denken. Also Technologie verstehen ist sicher Grundvoraussetzung, aber die Implikationen gehen doch weit über das hinaus. Und darum National, also um auch zeigen, dass man sich sehr wohl bewusst ist, dass Technologien Auswirkungen haben können auf gesellschaftliche und soziale Zusammenhänge.
Wir reden mit dir über AI, also künstliche Intelligenz. Die wird ja eigentlich seit Mitte vom letzten Jahrhundert erforscht. Warum ist denn KI genau jetzt so ein Relevanzthema? Was hat sich geändert?
Es sind im Prinzip drei Faktoren, die zusammengekommen sind. Das eine ist, dass schlicht und einfach Rechenleistung und jederzeit verfügbare Rechenleistung in einem Ausmaß vorhanden ist, wo früher noch nicht gegeben war. Oder heute kann man jederzeit auf Rechenleistung zugreifen. Das zweite ist Daten. Wir haben heute eine unglaubliche Fülle an Daten. Die werden meist ja auch automatisiert produziert, oder? Also wenn man Auto fährt, entstehen Daten. Wenn man sein Handy nutzt, entstehen Daten. Wenn man Produktionsmaschinen betreibt, entstehen Daten. Also wir haben eine enorme Verfügbarkeit von dem Rohmaterial, wenn man so will. Und das Dritte ist, dass die Algorithmen, also die Programme oder die Systeme, die schlussendlich die Daten auswerten können, Muster in diesen Daten, Korrelationen erkennen, immer besser geworden sind. Und wenn man das kombiniert, dann sind plötzlich Sachen möglich, wo man früher noch zwar schon davon geredet hat, zum Beispiel, dass man eine Rakete aus dem All wieder zurückholt und die landet sauber auf einem Punkt, aber man hat es nicht können umsetzen, weil eben die Voraussetzungen gefehlt haben. Und das ist heute anders.
Eben die Kapazität ist jetzt da, sagst du. Was denkst du denn, wie hoch ist der Anteil der Schweizer Bevölkerung, die wirklich weiss, was KI ist? Wie empfindest du das so?
Ja, also ich kann keine Zahl nennen. Ich kann einfach so ein bisschen aus meinem Alltags, von meinen Alltagserfahrungen berichten. Und ich würde sagen, es gibt ein gewisses Bewusstsein, was künstliche Intelligenz ist. Auch ein Bewusstsein dafür, dass künstliche Intelligenz kann neue Sachen leisten. Und dann ist immer die Frage, in welcher Tiefe muss man es schlussendlich verstehen. Was mir zum Teil ein bisschen Sorgen macht, ist, dass, wenn man es eben nicht kann einordnen kann, was künstliche Intelligenz schlussendlich ist, dass man dann sehr viele so ein bisschen in eine Risikosicht hineinkommt. Was absolut nachvollziehbar ist, oder? Weil Vertrauen bedingt Verständnis.
Also, dass man so nur das Negative sieht, zum Beispiel, oder?
Beispielsweise. Also, dass man die negativen Aspekte stärker halt betont als die positiven. Oder da gibt es so einen Abwehrreflex. Ich kenne das nicht, also möchte ich es nicht nutzen. Und das wäre ein grosser Fehler, meiner Meinung nach, oder? Weil künstliche Intelligenz kann heute Aufgaben übernehmen, ob das jetzt im Gesundheitsbereich ist, ob das bezüglich Umweltherausforderungen der Fall ist oder eben auch ganz normal in unserem Alltag, was den Beruf bedingt. Und dort muss oder sollte eine gewisse Offenheit gegenüber diesen Möglichkeiten vorhanden sein. Heisst aber auch, wenn ich das noch anfüge,
bitte.
Es ist eine grosse Aufgabe von uns allen, da gehören Unternehmen wie Microsoft dazu, da gehören Schulen dazu, da gehören aber auch politische Akteure dazu, dafür zu sorgen, dass eben die Beurteilungsfähigkeit, jetzt ohne Arroganz zu sein, aber einfach, dass die Fähigkeit informiert und faktenbasiert können, zu entscheiden, ob man eine Anwendung von der künstlichen Intelligenz nutzen will und in welchem Zusammenhang dass man sie nutzen will, dass das noch stärker gefördert wird.
Du sprichst ein wichtiges Thema. Eben, gerade zum Teil, bei einem gewissen Teil der Bevölkerung ist die öffentliche Wahrnehmung vielleicht auch prägt von irgendwelchen diffusen Ängsten oder eben auch von Unwissen. Wie begegnet denn Microsoft diesen Bedenken und wie kann man denn das Vertrauen in die Technologie stärken, eurer Meinung nach? Ganz konkret?
Ganz konkret durch sehr viel erklären. Oder? Zum wirklich erklären, mit was, dass man es bei der künstlichen Intelligenz schlussendlich zu tun hat. Oder? Und da ist am Ende, wenn man mal das ganz nüchtern betrachtet, sind es Prognosemaschinen. Oder? Sind sehr leistungsfähige Computersysteme, die in der Lage sind, über eine grosse Menge von Daten Muster zu erkennen und aus diesen Mustern Ableitungen zu treffen. Oder dort auf der Grundlage von diesen Mustern Empfehlungen, eben eine Prognose abzugeben. Was ein künstliches oder ein System von der künstlichen Intelligenz ja nicht macht, ist entscheiden. Es sind immer Prognosen, oder? Es wird immer heissen, die Wahrscheinlichkeit, dass man auf dem Bild eine Katze sieht, ist bei 95%. Die Entscheidung aber, die abschliessende Beurteilung, muss ja immer ein Mensch fällen. Und nur schon da ist wichtig, dass man es versteht, oder? Also man hat es mit sehr gut begründeten Voraussagen zu tun. Die gilt es aber auch immer einzuordnen und wenn notwendig mit einer gewissen kritischen Distanz auch zu beurteilen.
Nicht sehr kritisch, sondern sehr optimistisch. Sehen das ja die Unternehmen jetzt eben, wenn wir auf eure Studie da eingehen. Beziehungsweise die meisten Befragten sehen oder erwarten, dass Produktivität durch KI in den nächsten 5 Jahren steigt oder fest steigt. Wie sieht das aus? Was sagst du dazu?
Wir sehen es in der Schweiz, dass Unternehmen, aber ehrlich gesagt auch die breite Bevölkerung, der künstlichen Intelligenz gegenüber sehr aufgeschlossen ist. Also ich habe in den 19 Jahren, als ich jetzt bei der Microsoft arbeite, nie gesehen, dass eine Technologie eigentlich schneller vom breiten Markt adoptiert worden ist, wie das jetzt konkret der Fall ist. Also wir haben heute über 300 Unternehmen, wo die Dienste von der künstlichen Intelligenz aus unseren Datacentern in der Schweiz konsumieren und produktiv einsetzen. Oder? Also in früheren Innovationswellen ist es häufiger relativ lang gegangen, bis man denn das wirklich im Alltag auch gebraucht hat. Es hat immer so eine Verzögerung gegeben. Die gibt es auch heute, aber die ist sehr, sehr viel kürzer. Also wir haben heute von diesen 300 Unternehmen sowohl grosse, etablierte, global tätige Unternehmen, wo künstliche Intelligenz in ihre Geschäftsprozesse integrieren. Aber wir haben auch sehr viele kleine bis mittlere Unternehmen. Oder? Wir haben beispielsweise RHB, die hat einen Bot gemacht auf ihrer Webseite, der heisst Florina. Und wenn man eine Frage hat bezüglich einem Angebot von der Rätischen Bahn, dann beantwortet die sehr sprachgewandt so Anfragen. Oder? Dann haben wir Unternehmen wie eine Planted, Start-up,
künstlich natürlichen Hamburger.
Genau.
Ja. Einfach kein Fleisch auf jeden Fall. Oder?
Ja. aus Erbsen, glaube ich, sind es.
Also es gibt, oder was da wichtig ist, also Unternehmen jeder Grössenordnung in der Schweiz setzen die Möglichkeiten von der generativen künstlichen Intelligenz, über die wir in der letzten Zeit eigentlich am intensivsten diskutiert, bereits produktiv ein.
Jetzt in der Studie kommt vor allem ein Wort auch immer wieder vor, eben Wirtschaftswachstum, Produktivitätssteigerung. Jetzt sagst du eben, ja, ein Chatbot auf einer Webseite. Gibt es vielleicht andere Beispiele, wo du ganz konkret sagen, hey, die Firma, die das nutzt, boah, die haben so einen Vorteil?
Es gibt ein ganz grosses Spektrum an Use Cases von unterschiedlichster Komplexität. Oder? Also eben, sagen wir auf der einen Seite der Chatbot, auf der anderen Seite gibt es Anwendungsbeispiele wie einen ABB, wo Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Fabriken werden mit der Produktionsmaschine können reden, schlicht und einfach. Einen Dialog führen mit der Produktionsmaschine und somit viel schneller auch eventuelle Probleme können lösen.
Also sind wir nicht mehr in Produktionsmaschinen für Maschinenteile oder
für was auch immer denn dort in so einer Fabrik schlussendlich hergestellt wird. Oder ob das Autos sind oder ob das andere Gegenstände sind. Aber ich glaube, der wichtige Punkt ist dort, oder meine, früher, das sind hochkomplexe Gebilde, oder? Und früher hat man müssen viel Zeit damit verbringen, sich in Handbücher, in Dokumentationen, in Bedienungsanleitungen zurechtzufinden. Heute kann man das schlicht und einfach über die natürlichste Schnittstelle, die der Mensch hat, oder? Nämlich die Sprache, findet man Zugang zu diesen Möglichkeiten. Und das andere, wo, glaube ich, ein Großteil von dem Produktivitätsgewinn herkommt, ist schlicht und einfach bei den Wissensarbeiterinnen und Wissensarbeitern, wo durch die künstliche Intelligenz in ihren Aufgaben unterstützt werden. Wie jetzt im Fall von der Microsoft ist das der Copilot, der dir hilft, grosse Dokumente oder Dokumentsammlungen, Protokoll schnell und effizient zusammenzufassen, also dass du dort wirklich Zeit gewinnst und die gewonnene Zeit dann kannst reinvestieren in andere und vielleicht höher gelagerte Arbeiten. Also nur wenn ich an mich selber denke, oder wenn ich jetzt meinen Arbeitsalltag anschaue, wenn ich am Morgen aufstehe, dann haben meine Kolleginnen und Kollegen in Amerika viel geschafft. Das heisst, die haben eine volle Mailbox. Ich habe jetzt schlicht und einfach mit einer Frage oder mit einer Aufforderung mir eine Übersicht erstellen lassen, was für E-Mail-Konversationen haben stattgefunden und wo habe ich, welche sind für mich relevant, oder? Zack, habe ich die Übersicht. Dann habe ich ein Kundengespräch nachher. Früher musste ich lange recherchieren, jetzt sage ich am Co-Pilot, was sind die relevanten Informationen, die das Unternehmen betreffen. Gib mir schnell eine Übersicht. Nachher gehe ich zu dem Kunden, bin gut vorbereitet, komme nachher wieder zurück. Nach dem Kundengespräch habe wahrscheinlich sein, der das andere Meeting verpasst. Anstatt, dass ich jetzt anfangen muss, rumtelefonieren und sagen, du, was ist relevant für mich, sage ich einfach, machen wir eine Zusammenfassung von den wichtigsten Punkten. Und wiederum, wenn etwas für mich wichtig ist, dann tun wir das noch speziell irgendwie darstellen. Und da habe ich mir am Morgen schon eine halbe Stunde gespart, mindestens. Ja. Eine halbe Stunde, die ich dann aber brauchen kann für etwas Interessantes.
Eben, es ist zwar ein paar Mal das Wort Co-Pilot gefallen, vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die das nicht wissen, zum Beispiel wie auch ich, nein, beziehungsweise ich, du siehst es, ich arbeite mit einem Mac oder wir arbeiten bei uns mit Mac. Der Co-Pilot ist ein Helfer, der jetzt in der neuen Windows-Maschine integriert ist, weil ich eben nicht, man muss dann nicht eine extra Applikation öffnen zum KI bedienen, sondern es ist eigentlich im Betriebssystem integriert. Du hast jetzt eine Minute Werbezeit, wo du mal kannst erzählen, was der Co-Pilot, eben, du hast ein bisschen erzählt, aber was kann man so alles mitmachen? In welchem Produkt steckt da alles drin?
Der Elevator-Pitch für den Bö.
Ja, nein, ich mache das eigentlich nicht gern, wenn ich ehrlich bin, oder? Weil ich finde, jeder und jede sollte selber erfahren, wie künstliche Intelligenz, jetzt ganz allgemein gesprochen, oder dann im Speziellen den Co-Pilot sie oder ihn kann unterstützen. Weil um das geht's am Ende vom Tag, oder? Wir sind die erste Generation in der Menschheitsgeschichte, wo das Leben nachhaltig von künstlicher Intelligenz wird beeinflusst werden. Und das heisst, wir müssen uns aktiv damit auseinandersetzen. Ich muss mich zum Teil selber auch ein bisschen zwingen dazu, oder? Um jetzt wirklich die Möglichkeiten zu nutzen. Und jedes Mal, wenn ich es mache, bin ich wieder absolut fasziniert, wie hilfreich das kann sein, oder? Ich meine, wie ihr auch, wenn ihr eine Sendung vorbereitet und vor dem kleinen weissen Blatt Papier sitzt. Heute kannst du am Co-Pilot oder deinem digitalen Assistenten einfach sagen, gib mir ein paar Ideen zu dem und dem Thema und dann hast du wenigstens einmal einen Start. Mhm. Und das ist eigentlich die Idee vom Co-Pilot, dass er dir hilft, kontextbasiert aufgrund von deiner Aufforderung eine Hilfestellung zu geben, die dich befähigt, effizienter und hoffentlich auch qualitativ bessere Resultate zu erzeugen.
Jetzt, ja, du sprichst etwas anderes an. AI-Tools gibt es heutzutage natürlich wie Zahnmeer oder grosse, kleine, solche, die mehr halluzinieren, solche, die weniger halluzinieren, ja. Solche, die nützlich sind, solche, die du vielleicht einmal brauchst und dann nie mehr anlangst. Wie fest schaut man denn bei Microsoft jetzt auch so ein bisschen über die Schulter und schaut, so ein bisschen, was die anderen so machen?
Ja. Also es ist ein Umfeld, das sich enorm schnell entwickelt, oder? Also wenn man sich überlegt, vor gut zwei Jahren hat noch niemand von diesen Möglichkeiten geredet. Und wenn man heute schaut, was für eine breite Lösungen das da sind und vor allem eben die enorme Geschwindigkeit, mit der sich das ganze Feld entwickelt, ist es wirklich schwierig, zum können mithalten. Das ist definitiv so. Für Microsoft schon seit 2017 absolut entscheidend ist, egal wie schnell dass sich die Technologien entwickeln, ist, dass sie verantwortungsvoll hergestellt werden oder designt, programmiert werden, aber dass auch die Nutzung gewisse ethische und verantwortungsvolle Richtlinien kann folgen. Und darum achtet mir darauf, sowohl eben in der Programmiere ich von unserem eigenen Produkt, beispielsweise vom Copilot, dass die Anforderungen bezüglich Verantwortlichkeit, bezüglich Sicherheit, bezüglich Transparenz, Erklärbarkeit, dass die tatsächlich stattfindet, damit eben die Instrumente auch nicht nur zielführend und hoffentlich zur Problemlösung beitragen, sondern auch die notwendigen Anforderungen bezüglich verantwortungsvollem Umgang mit Daten berücksichtigt.
Das Thema AI macht ihr ja nicht nur selber. Ihr arbeitet viel mit einer Firma zusammen, die wir natürlich immer in unserem Podcast auch wieder erwähnt haben, auch in dem vorher schon, und zwar OpenAI. ChatGPT. Kannst du vielleicht einmal aus Microsoft-Sicht erklären, wie da die Zusammenarbeit ausgeht? Also, was machen die selber? Was kommt von OpenAI?
Ja, also OpenAI ist eine eigenständige Firma, wo wir eine enge Partnerschaft mit ihr pflegen. OpenAI entwickelt in erster Linie die grossen Sprachmodelle, wo ja unter anderem auch Basis sind für ChatGPT. Unter anderem sind sie auch Basis für unsere Anwendungen von der künstlichen Intelligenz. Copilot beispielsweise, basiert auf GPT-4. Selbstverständlich teilen wir die Erfahrungen, die wir machen, mit OpenAI teilen. Das ist die Art von einer Zusammenarbeit, die erlaubt, dass die Innovationen auch innerhalb von einer nützlichen Frist dann an einem breiteren Nutzerpublikum kann zur Verfügung gestellt werden.
Also ihr habt kein eigenes Sprachmodell, sondern eben ihr nutzt das von OpenAI und bildet auf dem eure Applikationen.
Es gibt selbstverständlich auch Sprachmodelle, die wir selber entwickeln. Wir arbeiten ja nicht nur mit OpenAI zusammen, wir haben auch mit der französischen Firma Mistral ganz eine ähnliche, sehr enge Zusammenarbeit und da gibt es weitere. Oder? Ich meine, was eine Microsoft macht, das ist wichtig zum Verstehen. Jetzt abgesehen von den Co-Piloten, oder? Wir stellen die grossen Sprachmodelle über unsere Datacenter, oder kannst auch sagen Cloud, oder? Über Cloud zur Verfügung, damit Unternehmen die können nutzen. Also wir sind eigentlich die Hoster von diesen Sprachmodellen. Und die Sprachmodelle selber sind ja dann wieder nur ein Bestandteil von einer Anwendung von der künstlichen Intelligenz, wo unsere Kundinnen und Kunden möchten einen Mehrwert ausschöpfen. Das ist wie ein Baustein, ein wichtiger Baustein.
Wie gut ist denn deiner Meinung nach jetzt die Schweiz aufgestellt, wenn es um künstliche Intelligenz geht? Microsoft ist auch eine Firma aus Redmond aus den USA, OpenAI ist aus den USA, viele andere Player sind auch aus den USA, Mistral aus Frankreich. Genau. Mhm. Es gibt wenige in Europa. Was für eine Rolle spielt die Schweiz in diesem ganzen Konstrukt da drin?
Ja, eine wichtige Rolle, aus verschiedenen Gründen. Einerseits haben wir mit den technischen Hochschulen, aber auch mit dem sehr lebendigen Ökosystem von Startups eine wahnsinnig gute Voraussetzung, in diesen Innovationsbewegungen ganz vorne mitspielen. Also die Schweiz beispielsweise, wenn es um Sprachmodelle im medizinischen Bereich geht, aber eben auch, wenn man die wissenschaftlichen Publikationen anschaut, ist ganz vorne mit dabei. Also wir haben eine unglaubliche Brainpower, wenn du so willst, wo uns da gut positioniert. Aber auch die Unternehmen in der Schweiz haben einfach eine Offenheit, aber auch eine Umsetzungsfähigkeit von neuen Technologien, die man schon nicht überall sieht. Oder? Und ich glaube, darum sind wir jetzt zum 14. Mal das innovativste Land der Welt. WIPO macht ja, glaube ich, WIPO macht die Umfrage. Und 14 Mal nacheinander. Und sehr viel von dieser Innovationskraft kommt eben aus dieser Nutzungsfähigkeit von neuen Technologien schlussendlich auch. Da sind die Grossen natürlich wichtig, aber auch die Kleinen, oder? Die 300.000 KMUs, die wir haben, die sich da an dieser Wertschöpfung beteiligen. Aber da gibt es auch Aspekte, wie jetzt die ganze Diskussion um die Regulierung beispielsweise. Oder? Die Europäische Union hat ja da vorgespurt mit dem EU-AI-Act, wo sehr gute Aspekte hat, insbesondere, dass er eben risikobasiert vorgeht, oder dass man einen Use-Case anschaut.
Wo von der Schweiz wahrscheinlich einfach nachvollzogen wird.
bis zu einem gewissen Grad. Also im Moment ist ja die Situation die, dass man abwartet, schaut, beobachtet, was jetzt aber in dem Kontext ehrlich gesagt eine gute Strategie ist. Oder? Sonst macht man sich immer ein bisschen lustig über das. Aber dass man in dem Fall jetzt sagt, man möchte zuerst verstehen und erst dann, wenn nötig, regulieren, weil es gibt auch Stimmen, die sagen, dass die bestehende Gesetzgebung eigentlich ausreichend ist und dass, wenn man sie interpretiert, übersetzt, jetzt auf Anwendungsfälle von der künstlichen Intelligenz langt. Das wird sich weisen. Aber dass man zuerst will verstehen und dann sehr gezielt eben die Rahmenbedingungen definieren, finde ich jetzt eine gute Sache.
Wenn wir dich gerade da haben, eben jetzt gerade wegen der EU und der AI, da ist es zum Teil ein bisschen ein Krüsimüsi. Zum Beispiel Apple bringt seine AI noch nicht in die EU. OpenAI hat da jetzt mit dem Voice Mode, in den einen Ländern haben sie lanciert, in der EU eher noch nicht. Also es ist da ein bisschen ein Mischmasch. Bei Meta ist es auch ein bisschen gewisse Sachen sind bei uns nicht da. Microsoft hat, glaube ich, da einen Approach, wo, also bei uns ist das Gleiche verfügbar wie auch in den USA. Also wie siehst du das, dass das halt, obwohl wir an Wend das Zeug nutzen, halt vieles vielleicht bei uns nicht verfügbar ist, aus irgendwelchen Gründen?
Also ich kann jetzt nicht darüber nicht kommentieren, was unsere Marktbegleiter machen. Ich kann einfach sagen, aus Sicht Microsoft ist es selbstverständliche Anforderung, dass die Dienste, die wir bereitstellen, konform sind mit den jeweils geltenden rechtlichen und regulatorischen Anforderungen. Und da halten wir uns selbstverständlich dran, auch in der Schweiz. Das Gleiche gilt ja für unsere Kunden auch, oder? Also interessant ist ja, dass ein bedeutender Teil von den Firmen, die jetzt generative künstliche Intelligenz sehr schnell übernommen haben, aus dem regulierten Bereich kommen. Also es sind Bankenversicherungen, das sind auch Gesundheitseinrichtungen und immer stärker auch Organe von der öffentlichen Hand. Würden wir eigentlich nicht erwarten, aber es ist so. Und die müssen selbstverständlich, bevor sie das machen, ganz genau verstehen, wie, eben, sind wir wieder, was wir am Anfang darüber geredet haben, wie funktionieren die Systeme? Wo sind die Daten? Wie werden die Daten verarbeitet? Bevor sie dann können entscheiden können, beispielsweise eine Bank, ob sie die Anwendungen im Einklang mit den FIMA-Anforderungen einsetzen kann. Und die Tatsache, dass es eben schon eine bedeutende Zahl gibt, beweist, dass es offensichtlich möglich ist. Ein wichtiger Aspekt in dem ist, dass man die Dienste auch aus der Schweiz können anbieten. Oder? Also wir haben uns sehr früh als Schweizer Niederlassung eingesetzt beim Mutterhaus, dass wir die Dienste von der generativen künstlichen Intelligenz in den Schweizer Datacenter verfügbar haben, weil man versteht, dass Datenspeicherung im Land so entscheidend ist für regulierte Unternehmen.
Gehen wir zurück schnell zur Studie. Du hast jetzt auch einen Haufen Branchen geschnitten, eben Finanzwesen, Versicherungen, VHA, Gesundheitswesen. Sind das deiner Meinung nach die Branchen, die am meisten werden können profitieren von der Produktivitätssteigerung durch KI, eben in den nächsten 2 bis 5 Jahren, wie es in dieser Studie heisst? Mhm. Oder siehst du noch andere Felder, wo es viel Potenzial hat, wo brach liegt?
Ja. Ich glaube, ehrlich gesagt, künstliche Intelligenz kann und wird in jeder Industrie Auswirkungen haben. Künstliche Intelligenz ist eine Basistechnologie, oder? Das macht sie so. Also ich finde das schön. Da kann man wirklich an Strom und an Dampfmaschinen denken, oder? Obwohl das die Beispiele ja immer wieder kommen, aber es stimmt tatsächlich. Was ich auf dieser Basis schlussendlich mache, ob ich jetzt Röntgenbilder von einer Patientin analysieren lasse, mir Verträge von meinen Kunden zusammenfassen tun, oder sonst eine Aufgabe an die Maschine übergeben, ist eigentlich industrieunabhängig. Oder? Und darum glaube ich schon, künstliche Intelligenz ist kein Hype. Künstliche Intelligenz ist, wenn schon, ein Boom. Ich finde da noch eine schöne Unterscheidung. Oder? Weil ein Hype basiert eigentlich auf überzogenen Erwartungen, die nicht erfüllt werden. Und ein Boom basiert aber doch auf einer gewissen Substanz. Also da ist etwas rum. Und das führt dann mittel- bis langfristig auch bezüglich Wirtschaft, bezüglich Wohlstand oder Wohlfahrt zu klar positiven Effekten. Und insofern glaube ich, das ist wirklich sehr, sehr breit zu verstehen.
Ein negativer Effekt könnte sein, dass die Automatisierung laut einer Befragung von letztes Jahr zu einem Jobabbau könnte führen, weil eben, du hast gesagt, dass es vor allem angestellte Büro, Finanzwesen, Informatik eventuell könnten, weiß ich nicht, ersetzt, abgelöst. Es ist ja nicht nur Unterstützung, es kann eine Ablösung sein durch AI. Wie siehst du das oder wie begegnet ihr dem, diesen Ängsten?
Ja.
Werden einfach die Leute umgeschult, oder?
Also ich kann einfach jetzt aufgrund von der Beobachtungen reden, wo wir machen bis jetzt. Und das ist, dass wir eigentlich nicht sehen, dass ganze Berufsbilder ersetzt werden, oder wenn schon Tätigkeitsbereich. Das ist nicht jetzt irgendwie spitzfindig, sondern es zeigt, dass jetzt generative künstliche Intelligenz eben wie Aufgaben, wie Protokoll zusammenfassen, wie grosse Dokumentbestände auf Muster suchen oder vergleichen, dass sie das sehr effizient, viel effizienter machen als ein Mensch. Aber da ist eigentlich dann in einem Berufsbild, ob das jetzt von einem Sekretär oder auch von einer Führungsmitarbeiterin ist, ist das immer nur ein Teil von den verschiedenen Aufgaben, die sie während dem Tag erledigen. Und darum auch die Erwartung, dass künstliche Intelligenz zu einer Produktivitätssteigerung von Berufsbildern einen Beitrag leistet. Es ist ganz klar, gewisse Aufgaben oder gewisse Berufe wird es in dieser Form nicht mehr geben. Aber das ist schon in jeder Innovationsphase ist das der Fall gewesen. Es werden neue Berufe entstehen und, du hast es gesagt, ich finde das extrem wichtig, man kann, oder was entscheidend ist auch, ist wirklich so, dass das lebenslange Lernen, oder? Sich weiterbilden und da gehört auch die Offenheit dazu, um sich mit diesen Technologien auseinanderzusetzen.
Weil es werden so auch Eyesight-Jobs, die du vielleicht als 20-Jähriger nicht mehr würdest in Angriff nehmen, jetzt wo eben vielleicht dort eigentlich abgelöst werden?
Ich muss da ganz ehrlich sagen, ich würde jetzt keinen Beruf konkret nennen, weil ich bin da zu wenig auskunftsfähig, oder?
Ich hoffe nicht Journalist.
Nein, ganz sicher nicht. Und ich weiss, dass in der Branche im Moment natürlich sehr intensive Diskussionen gibt. Ich bin vor gut einem Jahr auf einem Podium gewesen, wo das VÖG das Jahrbuch der Medien vorgestellt hat. Und dort haben sie eben auch befragt, oder? Was ist die Bereitschaft von Leserinnen, Artikel zu konsumieren, wenn sie über künstliche Intelligenz generiert werden? Und dort hat es geheissen, Börsennachrichten und, glaube Celebrity News, ja, aber internationale Politik oder Schweizer Wirtschaft, nein. Also man sieht ganz klar, oder, dass wenn die Glaubwürdigkeit im Vordergrund steht, wenn es darum geht, vor allem Kontextverständnis zu bringen, dann ist man noch nicht an dem Punkt. Also ich glaube wirklich, eine Offenheit, sich konstant mit diesen Möglichkeiten auseinanderzusetzen, weiterbilden, ist ein Schlüssel, der aus dem führt.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Danke dir vielmals, Marc, dass du da gewesen bist.
Sehr gern geschehen, ganz herzlichen Dank.
Das ist
Prompt Zero
mit Thomas Benke
und Tobias Bolzern.
Und wenn ihr Inputs habt für eure Sendungen, Wünsche, Kritik, Anregungen, dann könnt ihr schreiben an input@promptzero.ch.